Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wir befinden uns ja in der Adventszeit. Das heißt, in wenigen Wochen feiern wir das große Fest Weihnachten. Und wie jedes Jahr in dieser Zeit setzen wir ein wenig mit der Predigtserie aus, die wir normal haben. Und beschäftigen uns mit Weihnachten und Advent. Und wir tun gut daran, denn Weihnachten ist so ein großes Fest für uns Christen. So ein wichtiges, ein zentrales Fest. Viele von euch wissen, dass das Alte Testament voll von Verheißungen ist, dass Jesus Christus als kleines Baby auf diese Erde kommen wird. Diese Verheißungen auf dem Messias sind wie leuchtende Sterne am Himmel und in der Dunkelheit der Geschichte Israels und der gesamten Menschheit, wie leuchtende Sterne. Und ein Prophet, der viel über das Kommen des Messias zu sagen hat, ist der Prophet Jesaja. Und ich dachte mir, mit euch heute einen wunderbaren Text aus dem Prophet Jesaja anzuschauen. Und ihr könnt schon mal Jesaja Kapitel 9 aufschlagen in euren Bibeln. Und übrigens für euch Teens, wo sitzt ihr? Hier vorne sitzen zwei, mit zwei grünen Pullis. Jetzt habe ich ihre Aufmerksamkeit. Für euch Teens habe ich eine Aufgabe. Weil ihr sollt ja hier nicht einfach so die Zeit totschlagen oder mit euren Nachbarn tuscheln oder rausgehen und euch verstecken und verkriechen, sondern ihr sollt weise werden. Und wie werdet ihr weise? Indem ihr anfängt zu verstehen, dass ihr Leben vor Gott lebt und dem, dass ihr versteht, dass ihr auf Gott hören müsst. Und ich habe eine Aufgabe, ich werde heute Morgen etwas hier aufmalen, hier vorne. Eure Aufgabe ist, es aufzuschreiben und dann zu Hause euren Eltern zu erklären, was ich hier vorne aufmale, okay? Gute Aufgabe, damit ihr dabei bleiben könnt, damit ihr weise werdet. Hinten habt ihr auch noch so Zettel, die könnt ihr auch nutzen dazu. Okay, bevor wir zum Text kommen, erlaubt mir einleitend ein paar Fragen an euch zu stellen, die ihr in euren Herzen beantworten könnt. Nun, wenn du an Weihnachten denkst, dieses Fest, was wir in Kürze feiern, über was freust du dich, wenn du an Weihnachten denkst? Was bewirkt in dir eine Freude, wenn du an Weihnachten denkst und wir dieses Fest feiern? Kinder und Teens unter uns denken jetzt vielleicht, was ist das für eine Frage, über was freue ich mich? Natürlich, ich freue mich über die Geschenke, die ich doch bekomme. Das ist eine Freude, die ich habe, wenn ich an Weihnachten denke. Und okay, das ist etwas, über das wir uns freuen können, wenn wir daran denken, an Weihnachten. Manche Männer denken jetzt vielleicht, ja, Geschenke sind schön, aber für mich ist viel besser, endlich Urlaub zu haben. Endlich ausspannen von dem langen, anstrengenden Jahr. Endlich mal die Füße hochlegen. Und natürlich gehört Essen auch mit dazu und am besten Fleisch. Das ist etwas, was wir Männer denken können. Okay, die Frauen sagen jetzt, ich freue mich aber vielmehr einfach auf die Gemütlichkeit, auf die Besinnlichkeit der Tage mit der Familie, die Gemeinschaft. Und das ist auch etwas, was wir nennen können. Und es sind alles Sachen, über die wir uns freuen können, wenn wir an Weihnachten denken. Und das ist gut so, wenn wir in ein paar Wochen dieses Fest feiern. Aber die Frage ist, sind diese Dinge wahre Freude für uns an Weihnachten? Ich meine Freude, die auch noch dann da ist, wenn das Ganze wieder vorbei ist. Ich glaube eher nicht, oder? Denn das schöne Fest ist schneller rum, als wir alle denken. Und dann ist alles vorbei und Männer, Frauen, Kinder holt der Alltag ganz schnell wieder ein. Und auch der Glanz der Geschenke für die Kinder ist spätestens nach 2 Wochen verblasst und keiner freut sich mehr dran. All diese Dinge, die wir genannt haben, sind zeitliche Freuden, die vergehen. Die gut sind, aber die vergehen. Aber was gibt uns wirklich wahre Freude, die auch noch dann da ist, wenn Weihnachten vorbei ist? Was ist wirklich wahre Freude für uns? Und ich glaube, Jesaja 9 gibt uns eine Antwort darauf. Und lass uns den Text lesen, Jesaja 9, 1 bis 6. Und ich habe die Predigt überschrieben, ihr könnt ihr es vorne lesen. Licht für unsere Dunkelheit, Licht für unsere Dunkelheit. Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, fällt dem Brand anheim, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird es tun. Lass mich nochmal beten. Unser Vater, wir danken dir für dein Wort, das Licht bringt für uns, sein Licht ist für unseren Weg. Und wir bitten dich, dass du dein Wort uns aufschließt und dass dein herrlicher Name gepriesen und verehrt wird in unseren Herzen. Amen. Okay, lass uns als Grundlage für diese Verse zunächst etwas den Hintergrund vom Buch Jesaja anschauen, denn es ist wichtig, damit ihr versteht, in welchem Kontext die Verse stehen. Der Prophet Jesaja erwirkte ja in den Tagen von vier Königen in Südreich. Sein Dienst als Prophet umfasst sage und schreibe 60 Jahre, diente er dem Herrn. Und er richtete sich an das Volk Gottes in einer Zeit des materiellen Wohlstandes, aber die des geistlichen Niedergangs. Denn während der florierenden 52 Jahre der Regierung Usias entwickelte sich Juda zu einem wirtschaftlichen und militärisch starken Staat mit einem Handelshafen am Roten Meer, mit Mauern, mit Türmen und Befestigungsanlagen. Die Menschen diesen Tagen hatten äußerlichen Frieden, wie wir haben äußerlichen Frieden. Und es ging ihnen materiell gesehen richtig gut, diesen Menschen damals. Und das sind Parallelen zu uns heute, nicht wahr? Aber wenn es den Menschen gut geht, liegt darin eine große Versuchung. Und das Volk Gottes in der Zeit Jesaja macht das deutlich. Seht, wenn es uns gut ist, was ist die Versuchung? Wir vergessen unseren Gott, für den wir gemacht sind. Wir vergessen ihn sehr, sehr schnell. Und seht, so war es ständig in der Geschichte. Wenn der Mensch materiell und wirtschaftlich gesehen weit oben ist, ist gleichzeitig das geistliche Leben am Boden. Und das sehen wir auch in unserer heutigen Zeit. Leute sind materiell reich. Aber ich frage euch, wo ist denn das christliche Abendland Deutschland heute geistlich gesehen? Wo ist es denn? Es ist am Boden und es ist nicht viel übrig von einem Glauben an Gott. Nur das Problem ist, wenn wie jemand treffend sagte, wir können als von Gott geschaffene Anbeter nicht nichts anbeten. Seht, wenn wir Gott nicht anbeten, werden wir andere Dinge automatisch in unserem Leben, wir werden sie verehren. Und das zeigt auch Juda zur Zeit Jesajas. Götzendienst und Untreue gegenüber Gott ist die Hauptsünde des Volkes. Ja, das Volk, es hatte noch gute Könige, zum Beispiel Usia und sein Sohn Jotham, taten, was Gott gefiel. Aber das Volk und die Führer des Volkes hatten sich schon längst in ihrem Herzen von Gott entfernt und hatten ihm den Rücken zugekehrt. obwohl der äußerliche Gottesdienst noch immer aufrecht erhalten blieb. Und ihr Lieben, das ist erschreckend. Wir können äußerlich Gottesdienst feiern, alles in Ordnung. Aber in unseren Herzen können wir weit weg sein von Gott. Das Volk Israel lebt in Hurerei gegenüber Gott. Kapitel 2, Vers 7 bis 8 sagt Jesaja: Sein Land Israel wurde voll von Silber und Gold und seine Schätze haben kein Ende. Sein Land wurde voll von Pferden und seinen Wagen haben keine Ende. Und von was wurde das Land Israel noch voll? Vers 8, sein Land wurde voll von Götzen. Man wirft sich nieder vor dem Werk seiner Hände, vor dem, was seine Finger gemacht haben. Das ganze Land voll verstrickt in Götzendienst, weil es ihnen so gut ging. Und ihr Lieben, wir müssen aufpassen, dass das nicht auch eine Gefahr ist für unser Leben. Und wenn wir uns vor Augen malen, was das Volk Gottes sein sollte und was es in der Zeit Jesajas war, dann ist es wirklich erschreckend. Denn sie sollten sein eine heilige Nation. Sie sollten sein ein Geschlecht Gottes, Nachkommen Abrahams, Kinder Gottes. Aber Jesaja nennt sie in 1,4 eine sündige Nation, ein schuldbeladenes Volk, Geschlecht von Übeltätern und verderbend bringende Kinder. Und kein Wunder, dass Jesaja den ersten Kapitel 6 Weherufe ausruft dem Volk zu. Wehe euch, denn ihr zieht mit eurem Leben den Zorn Gottes auf euch. Und auch vergleicht Jesaja deshalb in Kapitel 1,10 das Volk Gottes mit Sodom und Gomorra. Und das ist nicht besonders ein guter Vergleich. Stell dir vor, jemand aus Hünfeld kommt zu uns hier in die Gemeinde am Sonntag und er sagt laut, ihr seid wie die Menschen in Sodom und Gomorra. Nun, Menschen, die nicht gerade viel mit Glauben und Gott zu tun haben, wissen, das ist nicht ein besonders guter Vergleich. In Sodom und Gomorra war moralisch gesehen so schlimm und deshalb traf sie das Gericht Gottes so erbarmungslos. Und seht, so weit war das Volk Gottes zur Zeit Jesaja gekommen und so forderten sie den Zorn Gottes nur so heraus. Und obwohl äußerlich gesehen alles in Ordnung war, sieht Jesaja das kommende Gericht. Gott wird schon bald das Nordreich durch die Assyrer in die Gefangenschaft führen und das Südreich wird das genauso durch die Babylonier erleben. Gott wird in seiner Liebe zu seinem Volk, in seinem Eifer zu seinem Volk das Gericht bringen. Also wenn wir uns den Kontext ansehen, steht unser Text umgeben von Gerichtsbotschaft an das Volk Gottes wegen ihrer Sünde. Aber in unseren Versen blickt Jesaja weiter hinter das Gericht. Er sieht, dass sich Gott in seiner Bundestreue zu seinem Volk ein Überrest übrig lassen wird. Und nach der langen Leidenszeit in der Gefangenschaft, dann werden sie befreit werden und sie werden in das Land zurückkehren. Aber über die Vision von der Befreiung und der Wiederherstellung des Volkes hinaus schaut der Prophet Jesaja, dessen Botschaft im Wesen messianisch ist, den Knecht des Herrn, dem Messias, Jesus Christus. Und durch ihn bekommt das Volk Hoffnung. Und durch ihn bekommt das Volk wahre Freude. Okay, wir kennen jetzt ein wenig den Hintergrund. Und das ist wichtig. Lass uns den Text genauer anschauen. Unser erster Punkt heißt, die Wirksamkeit des Lichtes. Die Wirksamkeit des Lichtes. Ich lese nochmal zur Wiederholung für euch, dass ihr das vor Augen habt. Verse 1 bis 4. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihre Schultern, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnenden herstammt und jeder Mantel im Blut gewälzt, fällt dem Brand anheim, wird ein Fraß des Feuers. Jesaja spricht in einer Bildersprache, die wir alle verstehen. Das Volk, das schon bald aufgrund ihrer Sünde fern von Gott, in Trübsal, in Dunkelheit und in Finsternis wohnen wird. Es wird ein großes Licht sehen. Licht wird über sie aufleuchten. Und warum das geschehen wird, kann nur dadurch erklärt werden, dass Gott sich in einer unerforschlichen Treue zu seinem Volk stellt. Und Gott wird sich in seiner Treue auch immer zu dir und zu uns stellen. Und wir lesen nichts von einer inneren Umkehr des Volkes zu Gott. Und trotzdem steht Gott treu zu Israel. Und er wird ihnen den Messias senden. Also Gott ist in allen Versen der Agierende. Und wir alle wissen, besonders in dieser Jahreszeit, wie schrecklich die Dunkelheit ist. Und wie sie unser ganzes Menschsein beeinflusst und sogar unsere Gefühlslage beeinflusst, Dunkelheit. Und in der Dunkelheit, wir können nicht sehen, wo wir hinlaufen. Wir sind orientierungslos. Wir stolpern, wir tun uns weh. Und wie schön ist es dann, wenn die Nacht vorbei ist und wenn dieses große Licht, die Sonne aufgeht und uns Licht schenkt, damit wir sehen, wo wir sind. Damit wir keine Angst haben. Und genauso wird der Messias Licht für sein Volk bringen. Und das Kind, das Jesaja schon in Kapitel 7, 14 bis 16 erwähnte, und von dem er gleich schreibt, ist dieses große Licht. Das Neue Testament verrät uns, dass Jesus selber das Licht der Welt ist und bei seinem Dasein in der Finsternis schien. Was wird der Messias für das Volk in der Gefangenschaft bringen? Vers 2. Er wird große Freude, überströmende Freude, überströmenden Jubel aufgrund seines übernatürlichen Eingreifens bringen. Jesaja zieht zwei Verse im Vergleich 2. Wie groß diese Freude sein wird, wenn der Messias sein Volk Licht bringt und sie befreit. Freude wie in den Zeiten der Ernte. Erntezeit war eine große Freudenzeit. Das können wir uns heute nicht mehr vorstellen, denn wir gehen wir in unsere Supermärkte und da kaufen wir alles, was wir wollen, zu jeder Jahreszeit. Aber damals war das nicht so und viele Älteren unter euch erinnern sich noch, dass vor längerer Zeit es nicht so war, dass man alles kaufen konnte, zu jeder Jahreszeit. Man hatte gewisse Dinge nur für eine bestimmte Zeit und deshalb brachte die Ernte so viel Freude mit sich, wenn man endlich wieder die kostbaren Früchte und alles andere, was man ein ganzes Jahr nicht hatte, wieder genießen konnte. Aber auch Freude, wie eine Kriegsbeute verteilt wird. Heute würde man sagen, so eine Freude bringt der Messias, die Kinder haben, wenn sie die Geschenke an Weihnachten bekommen. Wenn die Beute endlich verteilt wird, jeder kriegt sein Geschenk und die Gesichter der Kinder strahlen nur. So eine Freude wird der Messias dem Volk Gottes bringen. Im Vers 3 begründet Jesaja, warum das so ist. Nicht, weil der Messias wie der Weihnachtsmann Geschenke bringt. Er wird vielmehr das Joch, den Stab und den Stock unter dem allen, worunter das Volk in der assyrischen, babylonischen und anderen Gefangenschaften leidet und unterdrückt wird, er wird es alles zerbrechen, indem er sein Volk befreit. Er wird die Dunkelheit der Gefangenschaft Israels beenden. Er wird ihre große Schuld vergeben, ihren Götzendienst. Auch die Schuld, dass sie beim ersten Kommen des Messias ihn abgelehnt haben. Er wird ihnen das vergeben. Und er wird ihnen die ganzen Segnungen schenken, die Gott dafür versprach. Er wird sein Reich für Israel, er wird für Israel das Licht sein und sie selber zum Licht für die Nationen machen. Und in Kapitel 40 bis 66 lesen wir mehrmals drüber. Schlag mal mit mir zu Kapitel 60 im Buch Jesaja. Die Verse 19 bis 20 zeigen uns, wie das auch sein wird. Jesaja 60, Verse 19 und 20. Da heißt es, nicht mehr wird die Sonne dir als Licht am Tage dienen, noch als heller Schein der Mond dir leuchten, sondern der Herr wird dir zum ewigen Licht sein und dein Gott zu deinem Glanz. Nicht mehr untergehen wird deine Sonne, noch wird der Mond abnehmen, denn der Herr wird dir zum ewigen Licht sein und die Tage deiner Trauer werden ein Ende haben. Und ihr Lieben, kein Wunder, dass die Freude Israels in der Zeit, wenn der Messias kommt, über alles sein wird. Es wird sein wie am Tag Midians, sagt Jesaja. Was ist der Tag Midians? Der Tag bezieht sich auf die Richterzeit. Israel wurde durch die Midianiten im eigenen Land unterdrückt. Sie wurden von dem Volk der Midianiter angegriffen. Und der Richter Gideon befreite Israel mit 300 Mann aus dieser Unterdrückung. Aber eigentlich war es nicht Gideon, denn er konnte mit 300 Mann gegen ein ganzes Heer der Midianiter, er konnte nicht gewinnen. Und Gott, er musterte in dieser Geschichte, wenn ihr sie kennt, aus Richter 7, er musterte absichtlich 31.200 Männer aus Israel aus, damit alle erkannten, nur er, Gott, konnte den Sieg schenken. Und so wie einst Gideon in der Kraft Gottes ohne militärische Mittel die Feinde des Volkes vertrieb, so wird auch die kommende von Gott gesandte Friedenszeit durch den Messias, durch den Sieg des Messias eröffnet. Und Jesaja, er schaut hier in die Zukunft, die auch weit über unsere Zeit geht. Wenn Jesus Christus zum Gericht auf diese Erde kommt, wird er in einem gewaltigen Kampf gegen den Antichristen und seine Anhänger, wird er in der Schlacht von Hamagedon Israel befreien und sein Friedensreich als König mit ihnen aufrichten. Und dann wird Vers 4 der Stiefel und der im Blut getauchte Mantel des Soldaten durch das Gericht verbrannt werden. Auch die Waffen werden vernichtet werden. Denn in der Herrschaft des Messias wird so viel Frieden herrschen, sodass es keine Kriege geben wird. Und die Menschen werden im tausendjährigen Reich verlernt haben, Krieg zu führen. Und ihr Lieben, das ist heute in unserer Zeit, wo so viele Kriege unter den Völkern herrschen. Es ist unvorstellbar, wenn wir uns das vor Augen malen. Aber es wird so kommen, wenn Jesus Christus, der König der Könige und Herr aller Herren, wiederkommt und sein Reich mit Israel aufrichtet. Und ich betone mit Israel, denn die Gemeinde hat Israel nicht abgelöst. Die Gemeinde ist schon längst beim Herrn in dieser Zeit. Israel ist noch immer das Volk Gottes und Gott ist auch heute nicht am Ende mit Israel. Er wird ihnen Licht bringen, wo sie doch jetzt in der Dunkelheit verstrickt sind und wo sie jetzt Christus als den Messias nicht erkennen, aber sie werden es in dieser Zeit und dann wird Jesus sein Reich mit ihnen aufrichten und von Jerusalem aus herrschen. Und diese Befreiung aus der Dunkelheit wird großen Jubel bringen für das Volk Israel. Nun, was sind Parallelen zu uns heute? Denn wir leiden ja nicht wie Israel in der Vergangenheit und auch in der Zukunft. Wir leiden ja nicht in einer äußerlichen Gefangenschaft durch irgendwelche Nationen oder Menschen, die uns unterdrücken. Ich weiß von keinem, der hier unter Menschen leiden würde, die ihn unterdrücken. Aber jeder Mensch leidet in einer geistlichen Gefangenschaft. Und das von Geburt an. Diese Gefangenschaft kommt durch unseren sündigen Zustand, den wir in Adam haben. Und Adam hat uns gebunden an ihm Satan hat uns gebunden an ihm, als Adam und Eva in Sünde gefallen sind. Und seitdem ist jeder Mensch gebunden an Satan, der auf diese Erde kommt. Den Fürsten der Finsternis. Und Satan ist es, der herrscht über uns und uns versklavt regelrecht. Auch wenn wir das gar nicht merken und wenn viele Menschen das auch gar nicht merken. Du glaubst es nicht, nicht ich sage das, sondern Gottes Wort. Schlag mal wieder zu Jesaja 60. In Vers 2 lesen wir das. Jesaja 60, Vers 2. Da sagt der Prophet Jesaja: Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkelheit die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Oder Kolosser 1, Vers 13, wo Paulus sagt, er, Gott der Vater, hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, bevor Christus in unser Leben kam, waren wir gefangen im Machtbereich der Finsternis, unter der Herrschaft des Fürsten der Finsternis, Satan in Person. Bestimmt habt ihr dieses Jahr ein Ereignis in Thailand mitbekommen. Mitten im Jahr hat dieses Ereignis eine ganze Welt in Spannung gehalten. Was war passiert? Eine ganze Fußballmannschaft von Jungen im Alter von 11 bis 16 Jahren, sie waren mit ihrem Trainer in eine riesige Höhle gestiegen im Norden von Thailands. Und es sollte eigentlich nur ein schöner Ausflug werden, aber daraus wurde nichts. Denn im Juni ist Regenzeit in Thailand und als die Jungs in der Höhle waren, ließ sie deshalb wegen der Regenzeit sehr schnell von Wasser, voll Wasser, sodass sie nicht mehr raus konnten von dieser Höhle. Und sie mussten an einen höheren Punkt der Höhle fliehen und sie waren dort hoffnungslos eingeschlossen in der Dunkelheit. Und seht, dieser Zustand der Jungen beschreibt geistlich gesehen auch unsere Situation. Wir sind hoffnungslos eingeschlossen im Machtbereich der Finsternis. Und da ist kein Funke von Licht, die ganze Welt in Dunkelheit. Und wie die Jungen sich nicht selber befreien konnten, so können wir uns auch nicht aus diesem Machtbereich befreien. Wir brauchen Rettung von außen. Und die kam bei den Jungs in Thailand prompt. Denn schon nach kurzer Zeit machen sich britische Rettungstaucher auf den Weg nach Thailand, um die 13 Menschen in der Höhle zu retten. Und 9 Tage nach dem Verschwinden der Kinder fanden sie 2 Taucher 4 Kilometer vom Eingang der Höhle entfernt. Das heißt, sie brachten ihnen Licht in die Dunkelheit und dadurch Hoffnung auf Befreiung. Die Zeit drängte, die Jungs wurden versorgt, auch mit Luft und allem, aber trotzdem wird der Sauerstoff in der Höhle knapp werden. Und Gott sei Dank konnten alle 14 Tage nach ihrem Einstieg aus der Höhle durch die Taucher gerettet werden. Eine ganze Welt freute sich, dass diese Jungs und diese Trainer noch leben durften. Und seht, diese heldenhafte Aktion der Rettungstaucher ist ein gutes Bild für das Kommen Jesu auf diese Erde. Seht, Gott sah unsere hoffnungslose Not in der Gefangenschaft, in der Dunkelheit unserer Sünde. Und deshalb sandte er seinen Sohn Jesus Christus auf unsere Erde. Und mit dem Kommen Jesu als ein Kind kam Licht in unsere von Satan beherrschte dunkle Welt. In Johannes 1,5 heißt es, dass das Licht Jesu in der Finsternis leuchtet. Und in Vers 12, Christus war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen erleuchtet. Das Kind in der Krippe bringt Licht und Hoffnung für unsere Dunkelheit. Schlag mal zu mir zu Johannes 12, Vers 46. Johannes 12, Vers 46. Da sagt Jesus Christus, Jesus sagt, ich bin das Licht in der Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Wenn du an Jesus Christus glaubst, ich betone, wenn du an ihm vom Herzen glaubst, eine Wiedergeburt erlebt hast, dann bist du durch ihn befreit worden aus der Macht der Finsternis. Jesus hat für dich, den Fürsten der Finsternis, der alten Schlange den Kopf zertreten und er hat für dich den Sieg über Satan errungen. Und seitdem ist Satan und die Sünde nicht mehr dein Herr, den du dienen musst. Du bist frei. Jesus hat die Ketten Satans und das Joch der Sünde auf deinen Schultern zerbrochen. Und wie hat er das gemacht? Jesaja berichtet uns darüber in Kapitel 53. Indem er damals freiwillig auf seine Herrschaft verzichtete und sich selber von Gott, sein Vater, für deine und meine Schuld am Kreuz zerbrechen ließ. Und das tat Jesus Christus nicht, weil du und ich es verdient habe. Er tat es aus reiner Liebe zu dir und mir. Und ihr Lieben, das ist gewaltig. Es gibt nichts Größeres als diese Tatsache, was Jesus Christus für uns getan hat. Und das bringt wahre Freude, wenn wir das erkennen. Und ihr Lieben, staunen wir wieder neu darüber. Der Liederdichter sagt, o du Fröhliche, o du Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit, Welt, sie ging verloren, Christ ist geboren. Freue dich, du Christenheit. Ist es deine wahre Freude an Weihnachten? Und bei der Rettungsaktion in Thailand war natürlich die Freude der Jungen und ihrer Familien, sie war enorm und die Dankbarkeit. Sie durften weiterleben, weil Taucher ihr Leben für sie riskierten und sie retteten. Und ich glaube, ein Leben lang werden sie dieses Ereignis nicht vergessen. Ihr ganzes Leben werden sie dankbar sein gegenüber ihren Rettern. Und seht, um wie viel mehr muss unsere Freude, unsere Dankbarkeit gegenüber Jesus sein, aufgrund dessen, was er geistlich gesehen für uns tat und was alles andere, was Menschen tun, in den Schatten stellt. Nachdem Jesus geboren war, sprachen die Engel genauso von dieser Freude zu den Hirten. In Lukas 2, 9 bis 10 heißt es, wo der Engel sagt zu den Hirten, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Diese Freude, von dem Jesaja sprach, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute der Retter geboren, Christus der Herr in der Stadt Davids. Christus ist das Kind, das Hoffnung bringt für unsere Dunkelheit. Und diese Hoffnung bringt große, sie bringt wahre Freude für uns an Weihnachten. Jemand sagte, die Welt ist froh und gute Dinge, wenn sie Geld, wenn sie Gut, wenn sie Gewalt und Ehre hat. Aber ein elendes und betrübtes Herz begehrt nichts anderes als Freude, als Trost, dass es wissen möge, ob es einen gnädigen Gott hat. Und diese Freude ist so groß, dass alle Welt Freude dagegen stinkt. Und seht, diesen gnädigen Gott haben wir in unserem Herrn Jesus Christus. Also die Wirksamkeit des Lichts wird für Israel und für uns heute, ist für Israel und für uns heute herrlich. Aber Jesaja betont nicht nur die Wirksamkeit des Lichts, sondern zeigt auch auf, was das Wesen des Lichts sein wird und was seine Herrschaft ist. Das ist unser zweiter Punkt, das Wesen des Lichts und seine Herrschaft. Lass uns nochmal zu Jesaja 9 gehen und die Verse 5 bis 6 nochmal lesen. Jesaja 9, die Verse 5 bis 6. Jesaja sagt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, des Herrschern, wird dies tun. Jesaja zeigt hier oder sagt hier wieder künftige Dinge voraus, ohne die genaue Abfolge der Ereignisse und die dazwischen liegende Zeit darzustellen. Man könnte es bildlich so sehen, und Teens, jetzt müsst ihr aufpassen, ich sollte es ja erklären zu Hause. Es ist bildlich so gesehen, dass man sagt, okay, hier steht der Prophet Jesaja. Ich versuche ihn mal schön zu malen und ein schönes Gesicht zu geben. Und er sieht in die Ferne, in die Zukunft, und er sieht zwei Bergspitzen. Und diese zwei Bergspitzen liegen hintereinander. Und das sieht der Prophet Jesaja. Er sieht das erste Kommen des Herrn, des Messias, und er sieht das zweite Kommen des Herrn. Aber oft unterscheidet er das gar nicht in einem Vers, dass es um das zweite und das erste und das zweite Kommen des Herrn geht. Und was Jesaja auch nicht sieht, ist dieses tiefe Tal, was zwischen den beiden Bergen liegt. Diese riesige Zeit, die zwischen ersten und zweiten Kommen steht. Und wir sehen es aber heute rückblickend in der Geschichte und vom Wort Gottes her. Und wir können es erkennen durch das Wort Gottes, was Jesaja nicht gesehen hat. Und seht, das erste Kommen Christi, der erste Berg, wird am Anfang des Verses beschrieben in Vers 5. Er sagt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Der erste Satzteil spricht von seinem Menschsein, er wird ein Kind sein, ein Nachkomme Davids. Und der zweite Satzteil spricht von seinem Gottsein, er ist ein Sohn, das heißt, er ist der Sohn Gottes. Er wird zu 100% Mensch sein und zu 100% Gott sein. Und das ist für uns ein Riesengeheimnis, was wir nur im Glauben begreifen oder annehmen können. Der Messias wird als männliches jüdisches Kind geboren werden. Und Jesaja verrät uns in Kapitel 7, Vers 14, wie das geschehen wird. Er sagt, wie wir auch heute Morgen schon gehört haben von den Kindern, dass eine Jungfrau durch ein Wunder schwanger werden wird und ihn dem Messias zur Welt bringt. Seht, er ist von Gott gegeben und von Gott gesandt. Und deshalb muss er auch von Gott gezeugt sein, um nicht unter der Sünde Adams zu sein. Gott, er wird sein wirklicher Vater sein und er ist der Sohn Gottes. Das heißt, er ist Gott und Mensch zugleich. In Jesus Christus ist das alles Wirklichkeit geworden. Übrigens, manche liberalen Theologen zweifeln heute sehr an der Jungfrauengeburt Jesu. Also wenn du in einer Universität studierst, Theologie, dann wird das grundsätzlich angezweifelt, dass Jesus durch eine Jungfrau geboren wurde. Und sie sagen deshalb, die Jungfrau in Jesaja 7,14 ist nicht im wörtlichen Sinne eine Jungfrau, sondern sie ist einfach nur eine junge Frau. Sie ist eine junge Frau, um das zu erklären, wie das geschehen kann. Aber ihr Lieben, es gibt keinen Anlass, dass dieses Wort Alma im Hebräischen beweislich etwas anders meinen könnte als eine Jungfrau, die noch keinen Mann hatte. Und seht, für einen Gott, der so viel Macht hat, dass er nur ein Wort spricht und diese ganze Welt ist geschaffen. In seiner Größe und Herrlichkeit, dieses ganze Weltall ist da. Für den ist es doch überhaupt kein Problem, dass eine Jungfrau durch den Heiligen Geist schwanger wird. Überhaupt kein Problem. Und in Maria hat sich das alles erfüllt. Und ihr Lieben, lasst uns den Glauben an unseren großen Gott nicht rauben durch Menschen, die Gottes wunderbares Wort in Frage stellen. Also wir haben gesehen, der erste Teil des Verses sprach über das erste Kommen, den ersten Berg des Herrn. Der nächste Teil dieses Verses weist um sein zweites Kommen hin. Jesaja schreibt, und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Wir haben schon gesehen, dass beim zweiten Kommen Jesu er Israel befreien wird, sein Reich mit ihnen aufrichtet und er als König und Herr aller Herren in Jerusalem über die gesamte Welt 1000 Jahre herrschen wird. Und ihr Lieben, das wird sich in dem von Gott gegebenen Kind erfüllen, dass das geschehen wird. Nun, was ist aber eine Frage, die dem Volk sofort kommen muss, wenn sie diese Worte liest? Was ist eine Frage? Wo ist denn ein Kind hier heute Morgen? Haben wir ein Kind hier oder ein Teen? Damaris, komm mal zu mir nach vorne. Ich muss mal mit dir was machen. Okay. Also, du bist zwar kein Team mehr, aber sagen wir mal, du bist ein Kind. Hast du Angst?
Nein.
Okay, gut. Also, stellen wir uns vor, wir alle sind in Gefangenschaft. Wir sind unterdrückt unter einem fremden Joch. Wir leiden darunter. Und ich würde euch sagen, die Damaris, dieses Kind, sie wird uns jetzt befreien von dieser Gefangenschaft. Sie wird dieses Joch von uns nehmen. Sie wird uns retten und sie wird unser König sein. Sag mal, du bist ein König, okay? Stell euch vor, was wäre die Frage, die du hättest, wenn du das hören würdest, dass sie uns befreien würde? Eine Frage natürlich wäre, wer bist du? Woher kommst du? Bist du aus einem königlichen Elternhaus? Denn klar ist, ein Kind hat wenig Macht, uns zu befreien. Es kann uns nicht befreien. Es kann uns nicht erlösen. Es ist selber bedürftig und abhängig von Menschen, die ihnen helfen. Also Damaris, woher kommst du? Wer bist du? Bist du aus einem königlichen Elternhaus? Alles gut, du darfst dich setzen. Alles okay. War nur Spaß. Okay, seht, deshalb muss Jesaja offenbaren, wer dieses Kind ist und was das Wesen dieses Kindes ausmacht. Denn sonst würde ihn keiner glauben, wenn die lesen würden, ein Kind wird uns befreien. Aber keiner wüsste, wer ist dieses Kind? Hat dieses Kind überhaupt die Macht, uns zu retten? Und seht, deshalb erklärt im Folgenden den Namen des Kindes. Und der Name eines Menschen ist in der biblischen Zeit mehr als nur ein Rufmittel eines Kindes. Die Namensgebung hatte größere Bedeutung als bei uns heute. Denn die Namensgebung wurde oft verbunden mit einem Wunsch oder einer Erwartung an das Kind. Und so sollte das Kind einmal sein, so sollte es werden, wenn jemand einen Namen einem Kind gab. Und dass hier der Name des Kindes beschrieben wird, zeigt, wie das Wesen des Messias sein wird, wie der Messias in seinem Charakter ist. Und Jesaja sagt, er wird für das Volk ein wunderbarer Ratgeber sein. Das heißt, es offenbart die Weisheit, mit der er regieren wird. Dass er wunderbar ist, oder man könnte auch sagen, außergewöhnlich, einzigartig, zeigt, dass die Menschen ihn gerne als ihre Autorität annehmen und auf ihn hören werden. Menschen aus aller Welt werden zu ihm, den König, nach Jerusalem kommen, um von ihm Rat und Belehrung zu kriegen. So heißt es in Jesaja 2. Interessant ist, dass dieser in der hebräischen Bibel dieser Begriff wunderbar, Ratgeber, nur für Gott und sein Handeln gebraucht wird. Das heißt, er ist Gott. Und Jesaja sagt, er ist starker Gott. Und dies weist auf seine Allmacht, seine alles beherrschendes Regiment hin. Jesaja sprach in den Versen schon vorher darüber, dass der Messias mehr tun kann als jeder andere Mensch. Jeder andere Mensch. Der Messias, er ist Gott. Und Jesaja verstand das ganz klar, dass er selber Gott sein wird. Und dieser Befreier wird weiter Vater der Ewigkeit genannt werden. Das bedeutet, er selbst ist ewig und gibt allen ewiges Leben, die an ihn glauben. Er ist der Vater der Ewigkeit, der schon von Ewigkeit existiert hat, der Schöpfer der Welt ist. Das ist dieses Kind. Micha 5, Vers 1 betont dasselbe, wo es heißt, und du Bethlehem Ephrata, aus dem, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Dieser Messias, er existierte schon von aller Ewigkeit her. Aber als Kind wird er einen Anfang als Mensch haben. Und der Namenstitel Vater der Ewigkeit zeigt auch, wie der Umgang des Messias mit seinem Volk sein wird. Obwohl er König ist und die Herrschaft hat, wird er wie ein Liebender, wird er wie ein guter Vater zu seinem Volk sein. Im Verhältnis zu seinem Vater im Himmel, in der Dreieinigkeit, wird er Sohn bleiben, aber in der Beziehung zu seinem Volk ist er selber der wunderbare Vater. Und ihr Lieben, das ist erfüllt in Jesus Christus. Und zuletzt ist der Name, sein Name noch Fürst des Friedens, der Shah Shalom. Er ist der eine, der am Ende dieser bedrängten Welt den Frieden bringen wird. Und seht, zusammen geben uns diese vier Titel des Messias ein wunderbares Bild über sein herrliches Wesen. Wie wunderbar er ist. Und wir sehen, dass der kommende Messias kein normaler Mensch sein wird. Er steht über allem. Seine Herrlichkeit übersteigt alles. Und ihr Lieben, all die Dinge sind erfüllt in dem Baby in der Krippe, dem Gott Menschen, Jesus Christus. Er ist König. Und kein Wunder, dass die Weisen aus dem Morgenland geleitet durch einen Stern zu Jesus nach Bethlehem kamen, weil sie erkannten, dies ist der König. Und sie brachten ihm wertvolle Geschenke. Sie fielen vor ihm nieder und sie beteten ihn an, weil sie wussten, das ist der König. Seht, die Wirksamkeit des Lichts, dass er uns befreit aus der Dunkelheit, sie bringt für uns große Freude. Aber das Wesen des Lichts, wenn wir es erkennen, sie versetzt uns in Anbetung gegenüber ihm, gegenüber dieses Kind in der Krippe. In einem Lied, das wir singen, heißt es, o kommt nach Bethlehem, lasset uns anbeten, lasset uns anbeten, den König. Ihr Lieben, lasst uns ihn, unseren herrlichen Gott, verehren und aus Dankbarkeit ihm unser Leben täglich als Geschenk hinlegen. Er verdient unsere alleinige Anbetung und nichts anderes. Er ist der Grund, warum wir hier sind. Er ist der Grund unseres Daseins, dass wir seinen Namen verherrlichen, dass wir ihm die Stellung geben, die er in unserem Leben verdient hat als König und dass wir ihm dienen mit unserem Leben. Jesus Christus ist König. Er regiert heute vom Himmel aus, aber wird schon bald kommen in großer Macht und Herrlichkeit. Und alle Ungerechtigkeit auf dieser Welt wird ein Ende haben. Und er wird endlich dann die Stellung bekommen, die er als Gott und König verdient. Und seht, dass so viele Erfüllungen dieser Verheißungen erfüllt wurden, diese Prophezeiungen, vergewissert uns, dass die Prophezeiung über Christi zweites Kommen ebenfalls buchstäblich in Erfüllung gehen werden. Jesaja schließt auch die Verse ab, dass der Eifer des Herrn der Herrscher, er wird es alles tun. Ihr Lieben, was sich Gott vorgenommen hat, das wird auch eintreffen. Und es ist sicher, Jesus wird kommen und er wird als König herrschen. Und das gibt uns Trost, das gibt uns Ruhe für unsere Zeit, die schwer ist. Und die vielleicht noch sehr schwerer werden wird für uns Christen. Es gibt uns Ruhe und Trost. Jesus regiert und eines Tages müssen vor ihm alle Menschen ihre Knie beugen. Und jeder muss bekennen, er ist der Herr. Ich komme zum Schluss. Wir haben gesehen, Weihnachten ist mehr als irgendwelche Freuden über ein Fest, die wir am Anfang genannt haben. Sie sind gut, wir dürfen uns freuen. Ich will das nicht irgendwie bügeln. Wir dürfen uns freuen darüber. Aber Weihnachten ist mehr als diese Freuden. Wir dürfen dabei nicht bleiben. Der Grund, warum wir das Fest feiern, ist das Kind in der Krippe. Und er bringt uns durch sein Kommen wahre Freude, weil wir durch den Glauben an ihn befreit werden aus der Herrschaft Satans, weil wir in ihm unsere Vergebung haben, die Vergebung unserer Schuld und weil wir in ihm unseren wunderbaren Gott und König, weil in ihm unser wunderbarer Gott und König auf diese Erde kam, den wir durch sein Wort anschauen dürfen und den wir in alle Ewigkeit verehren werden, diesen wunderbaren Gott. In Kapitel 12 schreibt Jesaja über die Reaktion des Volkes, wenn sie alles erleben werden, wenn Christus kommt. Und diese Reaktion, die sollte auch unsere Reaktion sein auf das, was wir gehört haben. Schlag mit mir zu Jesaja 12. Ich lese die Verse 1 bis 6 zum Schluss. Da sagt Jesaja, wie das sein wird an jenem Tage, wenn das Volk den Messias sieht. Und an jedem Tage wirst du sagen, ich preise dich, Herr. Ja, du hast mir gezürnt. Möge dein Zorn sich wenden, dass du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin voll Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Loblied. Er ist mir zum Heil geworden. Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und ihr werdet an jeden Tag sprechen, preist den Herrn. Ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Verkündigt, dass sein Name hoch erhaben ist. Lob singt dem Herrn. Dein Herrliches hat er getan. Das soll auf der ganzen Erde bekannt werden. Jauchze und juble, Bewohnerin von Zion, Bewohnerin von Hünfeld. Denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels. Preis den Herrn für Jesus Christus, für das, was uns, für uns getan hat und für das, was er ist. Und Lob singt seinen Namen. Und das wollen wir machen, indem wir aufstehen und das Lied 410 singen, Herbei, o ihr Gläubigen. Und indem wir dann Jesus verherrlichen in einer Gebetsgemeinschaft. Wir singen Lied Nummer 410 und dann bleiben wir stehen zum Gebet, um Christus zu verherrlichen.